Guten Morgen. Herzlich willkommen zum Aquarellmal-Podcast. Mein Name ist Antje Gelind und ich freue mich, dass du hier bist. Ich laufe gerade durch einen kleinen Wald am Rande der Stadt in Lüneburg und mir ist gerade was klar geworden. Da habe ich gedacht, komm, das muss ich jetzt mal teilen. Wenn ich in der Natur umherlaufe, ganz häufig, wenn ich es mitten im Alltag mache, dann halte ich natürlich die Augen immer offen nach schönen Motiven, besonderen Lichteinfall auf bunten Herbstblättern. Und dann mache ich Fotos, mit denen arbeite ich dann später oder auch nicht. Fotografieren ist ja auch eine Kunstform, es fühlt sich auch immer sehr kreativ und befriedigend an. Und ich gucke auch häufig nach Vögeln. Vor allen Dingen, wenn ich die Merlin-Vogelbestimmungs-App benutze, dann hilft mir das, weil ich dann vielleicht überprüfe, die Vogelstimme, die ich jetzt gerade hier gehört habe, ist das auch wirklich der Vogel, wo ich dachte? Oder Merlin hört mehr als ich und dann weiß ich, das ist mir gerade eben passiert, ach, da ist ein Waldbaumläufer hier. Und dann bleibe ich still stehen und guck, ob ich den Waldbaumläufer finde. Und das habe ich in der schnellen Jahreszeit, in den schnellen Jahreszeiten, gar nicht so viel gemacht. Also ich bin wirklich meistens gelaufen. Ich finde das auch wichtig für die körperliche Verfassung, dass ich mich bewege. Bin meistens gelaufen und habe geguckt. Und ich finde, Laufen, also Gehen, ist schon mal besser als Fahrradfahren, weil man da ja langsamer ist als auf dem Fahrrad. Und auch durchaus noch mehr in Verbindung treten kann mit der Landschaft. Und darum geht es mir in meiner Kunst ja ganz, ganz häufig. Also eigentlich immer. Aber gerade eben bin ich stehen geblieben im Wald, weil da ein Vogel ganz laut geschimpft hat. Und Merlin konnte mir nicht sagen, was es für ein Vogel war. Da habe ich auch gedacht, hä, was ist denn hier los? Weil der war nicht weit weg von mir. Ich konnte ihn nur nicht sehen. Und ich konnte auch die Stimme nicht zuordnen. Habe ich da gestanden und dem Schimpfen zugehört. Und dann habe ich den Vogel gesehen. Es war ein sogenannter KBV, ein kleiner brauner Vogel. Von denen gibt es ganz viele und die sind dann halt schwer zu identifizieren für Leute, die das nicht ständig machen. Also ich habe so gedacht, ach, wieder so einer. Aber was auffällig war, war, dass der total unten auf dem Waldboden war. Und das machen nicht alle Vögel. Und dass der Schwanz so hoch stand. Dachte ich, könnte das ein Zaunkönig sein? Den Meckerruf vom Zaunkönig, den kenne ich nämlich gar nicht. Naja, kurze Zeit später hat Merlin dann auch erkannt, dass es ein Zaunkönig ist. Ich bin einfach weiter stehen geblieben. Bin noch ein paar Schrittchen bin ich noch gegangen. Dann stand ich an so einem kleinen Vlies, für das ich mich normal gar nicht interessiere, außer dass ich da auf einer kleinen Brücke rübergehe. Hier sitzt gerade eine Katze. Eine sehr, sehr hübsche Katze. Ich gehe an so einer Gartensiedlung gerade vorbei. Na, dann war ich an dem Vlies und dachte, ich guck mal, warum die Kinder hier immer spielen. Denn die Kinder haben im Wald Tipis gebaut, die Kinder aus dieser Siedlung hier, wo ich gerade durchlaufe. Und finde ich auch mal ganz nett, mir vorzustellen, wie die Kinder sich im Wald zu Hause fühlen und warum eigentlich. Und da ist ja wieder ein kleiner brauner Vogel geflogen. Und ich stand ganz still, ich stand einfach nur ganz still. Und dann habe ich den Vogel beobachtet und es war ein Rotkehlchen. Und Rotkehlchen sind ja in der kalten Jahreszeit ganz dominante Vögel irgendwie. Ich glaube tatsächlich, die fangen schon im Winter mit der Reviersuche an für das Frühjahr oder vielleicht brüten die ja auch schon ganz, ganz zeitig. Auf jeden Fall singen die ja immer ganz laut. Aber dieses Rotkehlchen saß so ein bisschen auf dem Ast. Die Regionalbahn aus Lübeck kommt gerade an. Saß ein bisschen auf so einem kleinen Ast, direkt über dem Vlies. So wie man das bei einem Eisvogel vermuten würde, weißt du? Die haben doch immer so einen kleinen Ansitz direkt über dem Wasser und gucken dann runter nach den Fischen. Und da saß das Rotkehlchen und es hat keinen Laut von sich gegeben. Es ist auch dann so ein bisschen seitlich auf einen anderen Ast gehüpft und ganz still. Und während ich dem Rotkehlchen mit den Augen gefolgt bin, ist ein anderer Vogel auf einmal über die Wasseroberfläche geflogen. Und mein erster Gedanke war, ein Eisvogel. Aber da war nichts mit Türkis. Es war eher so ein heller, sehr kleiner Vogel. Vielleicht irgendeine Art von Meise. Ich muss mal schauen, was es gewesen sein könnte. Und dann ist mir klar geworden, oh, was machst du eigentlich gerade? Das hast du ewig nicht gemacht. Einfach nur still dastehen, ganz allein, still in der Natur stehen und gucken und lauschen. Ja, dieses mit dem Lauschen, ich glaube, das ist für mich gerade, jetzt wo es alles zurückgeht in der Landschaft, wo alles sich in den Boden zurückzieht, ich glaube, das Lauschen ist für mich gerade ganz wichtig. Und ich möchte das dann natürlich auch in meine Kunst reinbringen. Dieses Stille, weißt du, dieses einfach nur da sein, einfach nur sein. Gar nichts tun müssen. Also auch nicht irgendwie besonders gut malen müssen. Oder irgendwas Konkretes ausdrücken müssen. Ja, das merke ich, dass das gerade in mir hochkommt. Allerdings jetzt auch vor dem Hintergrund, dass ich mega viel gemalt habe in der letzten Zeit. Und ich habe einen kleinen neuen Kurs zu meiner Kursplattform zugefügt. Feuer mit Aquarellfarben malen. Das ist ein Minikurs mit zwei Projekten. Da gibt es einmal eine Kerze und dann ein Feuer, ein Lagerfeuer. Und das hat so Spaß gemacht, daran zu arbeiten. Und ich wollte auch sehr, sehr gern dir im Vorfeld hier auf dem Podcast von dem Kurs erzählen. Aber das war so eine Last-Minute-Idee für St. Martin, die ich hatte, und dann fehlte mir auf einmal die Zeit an allen Ecken und Enden. Denn bei so einer Kurserstellung, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, also ich drehe die Videos und dann geht es in den recht langen Videoschnitt. Das mache ich alles selber. Dabei passe ich dann noch den Ton an und das Bild und dann füge ich auch immer mal noch was ein ins Video, also ein bisschen Text, zusätzliche kleine bildliche Darstellung. Ich finde es ganz wichtig, dass das, was ich gerade male, immer auch auf dem Bildschirm zu sehen ist, als so kleines Bild oben in der Ecke oder je nachdem, wo es am besten passt. So, dass die Leute, die die Tutorials schauen, nicht zwischen mehreren Bildschirmen hin und her springen müssen. So, ja. Also habe ich viel gemalt und ich hatte auch nicht so viel Ruhe. Ich finde es dann immer mal ganz schön, wenn ich am Abend aus dem Atelier rauskomme und dann stehe ich im Innenhof. Es ist total still, obwohl wir in der Innenstadt wohnen, aber sehr still. Ich gucke hoch in den Himmel, hatten ja so einen herrlichen Mond. Ach, ja, schöne Zeiten waren das gewesen. Und ja, wie die Natur jetzt ruhiger wird, so möchte ich jetzt auch ein bisschen ruhiger werden, mir einfach die Ruhe mehr gönnen und vielleicht nicht so viel immer mit dem Sehsinn machen, sondern auch mehr lauschen. So, und damit kommen wir jetzt zum dritten und letzten Teil der Herbstfarben-Serie. Das hat jetzt sich ein wenig hingezogen. Und die Frage, mit der ich ursprünglich gestartet bin, ich habe die hier in meinem Skript, was macht ein Herbstbild herbstlich? Die gilt ja quasi schon gar nicht mehr. Denn diese Aussage, warme Töne dominieren, also gelb, orange, rot und braun, und dann gibt's noch gedämpfte Grüntöne und so. Das hat sich alles jetzt ja schon sehr verändert. Wir sind ziemlich weit vorangeschritten mit dem Herbst und wir haben zwar noch Gelb- und Orangetöne an den Bäumen, aber so nach und nach kommt auch das Braun in den Vordergrund. Und bestimmt auch noch zum großen Teil als Sienna gebrannt. Aber die Brauntöne, die jetzt dann auch dazu kommen, das sind so als Aquarellfarben jetzt mal gesagt, das geht so in Richtung Sepia und auch Van Dyck-Braun. Das sind zwei kühle Brauntöne. Und vielleicht, wenn die Sonne scheint, dann, ach, da gibt es so ein ganz schönes, warmes Braun. Umbra gebrannt ist auch sehr schön und warm, aber ich glaube, das ist Spinellbraun. Ich glaube, bei Schminke gibt es so ein ganz wunderschönes Braun. Und ja, und dann kommen wir ganz langsam in die Gefilde, wo es weniger Farben gibt. Und wie gesagt, ich merke, dass ich allein deswegen schon ein bisschen mehr lausche und mich noch mehr freue, wenn ich dann auch mal was Farbiges draußen entdecke. Ich habe neulich einen kleinen Strauch mit mini-violetten Beeren entdeckt. Das ist mir noch nie aufgefallen. Das sind dann immer schöne Sachen, noch so kleine Entdeckungen zu machen. Und die roten Farbtöne, um die es jetzt im letzten Teil von der Herbstfarbenserie geht, die findest du jetzt immer noch im Laub des Hartriegels. Also die Hartriegelblätter, die färben sich schön dunkelrot bis so bordeauxrot. Du kannst das finden in den Stielen vom wilden Wein. Das ist interessant, weil nämlich die Stiele von den Blättern vom wilden Wein sind extrem leuchtend rot. Ich habe da neulich mal einen Spaziergang gemacht und alle roten Töne gesammelt. Da sind mir die ganz doll aufgefallen. Und natürlich kannst du verschiedene Ahorne finden, die rot gefärbt sind und vor allen Dingen die asiatischen Zierahörner. Die haben häufig eine ganz kräftige Rotfärbung, aber das geht jetzt langsam zurück. Deswegen ist es jetzt auch Zeit, die Herbstfarbenserie abzuschließen und ich möchte das mit einem kleinen Quiz tun. Diesmal etwas anders. Ich werde die Fragen stellen und dann kurz pausieren und dir die Antwort sagen. Dann hast du die Möglichkeit, kurz zu überlegen, welche Antwort könnte es denn sein. Und dann geht es zur nächsten Frage. Also, fangen wir mal an. Es ist mit Multiple-Choice-Antworten. 4 Optionen hast du jeweils. Frage 1. Welche dieser Farben ist berüchtigt dafür, besonders schlecht lichtecht zu sein? Ist es A. Opernrosa, B. Cadmiumrot, C. Englischrot oder D. Zinnoberrot? Die Antwort ist A. Opernrosa. Denn Opernrosa enthält fluoreszierende Farbstoffe, also Aufheller, die die Lichtechtheit tatsächlich beeinflussen. Frage 2. Welche dieser Farben ist ein deckendes warmes Rot mit hohem Pigmentgehalt und sehr guter Lichtbeständigkeit? Ist es A. Magenta, B. Cadmiumrot,
C. Zinnoberrot oder D. Chinakridon hellrot. Und die richtige Antwort lautet B. Cadmiumrot. Denn Cadmiumrot ist starkdeckend, leuchtend und langlebig. Aber auch ein bisschen teuer und ein bisschen giftig. Frage 3. Welche dieser Farben ist ein typischer Vertreter eines rostigen, erdigen Rots? Ist es A. Englischrot, B. Magenta, C. Chinakridon hellrot oder D. Krapplack? Die richtige Antwort lautet Englischrot. Englischrot oder Eisenoxidrot ist deckend, ziemlich stumpf und wirkt eigentlich wie ein Erdton. Frage 4. Welche dieser Farben ist besonders leuchtend, transparent und ideal für Lasuren? Ist es A. Magenta, B. Opernrosa, C. Cadmiumrot oder D. Krapplack? Die richtige Antwort lautet D. Krapplack, wobei Opernrosa eigentlich auch für Lasuren geeignet ist. Aber Abzüge in der B-Note wegen der Probleme mit der Lichtechtheit. Die fünfte Frage. Welche dieser Farben ist besonders kühl im Farbton und gut geeignet für Mischungen in Richtung Lila oder Violett? Ist es A. Chinakridon hellrot, B. Magenta, C. Englischrot oder D. Zinnoberrot? Die Antwort hier lautet B. Magenta liegt total nah am Primärton für Rot im modernen Farbkreis. Es ist ein kühles Rot, das du aufwärmen kannst mit einem Gelb Richtung Orange oder das du eben auch mit jedwedem Blau in ein Violett verwandeln kannst. Magenta ist das. Frage Nummer 6. Welche Eigenschaften treffen auf Chinakridonrot zu? A. Sehr hohe Lichtbeständigkeit und Brillanz. B. Eher deckend mit stumpfer Farbwirkung. C. Transparent und leuchtend, ideal für Lasuren. Oder D. Gehört zu den traditionellen mineralischen Pigmenten. Chinakridon hellrot. Die richtige Antwort hier ist nicht eindeutig. Es gibt zwei richtige Optionen, nämlich A und C. A ist sehr hohe Lichtbeständigkeit und Brillanz und C transparent und leuchtend, ideal für Lasuren. Chinakridon hellrot von Schminke in dem Fall ist ein modernes synthetisches Pigment mit hoher Leuchtkraft und sehr, sehr guter Lichtbeständigkeit. Das ist das Rot, das bei mir im Kasten Cadmiumrot abgelöst hat. Chinakridon hellrot. Und ich habe es gefunden oder es hat mich gefunden nach einer längeren Phase des Suchens, Durchstöberns von Katalogen, Nachlesen auf Blogs, denn bis vor einigen Jahren haben ja viele Leute über ihre Erfahrungen mit Farben und mit dem Malen auch immer Blogartikel geschrieben. Und ich habe dann immer geschaut, was sind ihre Rottöne und warum sind das ihre Rottöne. Und so bin ich nach und nach dann zum Chinakridon Hellrot gekommen von Schminke. Das ist eigentlich in meiner Wahrnehmung das neutralste Rot, das ich kenne. Du kannst damit Violetttöne mischen. Die sind dann nicht so leuchtend wie mit Magenta. Und du kannst damit wunderschöne Orangetöne mischen. So, damit ist jetzt die Herbstfarbenreihe abgeschlossen. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Und wenn sie dich ein Stück weit jetzt auch inspiriert hat, dir den Feuerkurs mal anzuschauen, Der ist natürlich jederzeit verfügbar. Das sind eine Einführung zum Farbenmischen, was alles mit Feuer zu tun hat. Ein Tutorial zur Kerzenflamme und da gehört dann auch der Hintergrund dazu. Wie kannst du schön deckend und gleichmäßig einen ganz, ganz dunklen Hintergrund auftragen? Und ein Tutorial zum Darstellen von Lagerfeuer. Das gibt es für 15 Euro auf meiner Kursplattform permanent verfügbar. Vielleicht ist es ja was für dich. Ich würde mich freuen. Zu den Farben habe ich einen Blogpost geschrieben, wo du sie dann auch dir mal genau angucken kannst. Ich verlinke den in den Shownotes. Und dann möchte ich dich noch auf etwas hinweisen. An diesem Wochenende wird mein Sohn 8 Jahre alt. Das musst du jetzt nicht unbedingt wissen, aber ich werde meinen einzigen und heftigsten Sale in diesem Jahr deswegen an diesem Wochenende gestalten. Und es werden auch nur 2 Tage sein. Es ist das einzige Mal dieses Jahr, dass ich einen 50% Sale auf all meine Kurse anbiete. Wenn du also schon einmal Lust hattest auf einen von meinen ganz besonderen Aquarellkursen, dann ist jetzt vielleicht ein guter Moment, den für dich zu buchen oder ihn vielleicht dann auch zu verschenken, denn die Geschenkesaison steht ja auch kurz bevor. Das ist immer eine Möglichkeit. Das ist auch ganz gut ersichtlich auf dem Bestellformular, wie du das machst. Da gibst du dann nämlich in einem dafür ausgewiesenen Feld die E-Mail-Adresse der beschenkten Person ein. Und das geht total prima. Also, wenn das für dich möglich ist, dann nutze doch auf meiner Webseite den Code Aquarellmomente50, großgeschrieben Aquarellmomente50 und besorg dir noch ein, zwei nette Kurse. Ja, vielen Dank und wir hören uns ganz bald wieder. Ich wünsche dir einen wunderschönen November. Mach es dir gemütlich in der Dunkelheit mit einem kleinen Feuerchen und bleib gesund. Bis bald.